Träume ist ein ganz wichtiger Teil, um etwas offenbar über das Innenleben. Also so wie wir im Makrokosmos, wo wir uns für die Welt interessieren, für Geologie oder für die Astronomie, Makrokosmos, so haben wir ein Pendant als Mikrokosmos in uns innen. Also eigentlich wie ein inneres Weltall. Und Träume sind halt schon eine fantastische Möglichkeit, um da mehr zu erfahren.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Bevor es da jetzt voll ums Träumen geht, zuerst noch kurz, möchtest du mal live mit dabei sein, wenn eine Folge von Psychohygiene aufgenommen wird? Dann musst du unbedingt den Mittwoch, 1. Oktober, merken. Dann ist nämlich 20-Jahr-Jubiläum von Radio Live Channel in unserem Medienhaus ERF Media, zu Pfäffikon Zürich. Und dann kannst du das miterleben. Am 6. Uhr am Abend nimmt meine Hostkollegin Trud Stutz mit der psychosozialen Beraterin Janine Oesch eine neue Folge auf. Und du kannst live mit dabei sein. Müsstest du dir aber ein Ticket sichern und dich anmelden. Alle Infos findest du dazu über einen Link in den Shownotes. Und jetzt zu den Träumen. Träumen, das machen wir scheinbar alle. Wir schlafen und dabei geht es ab in unserem Hirn. Als Kind hatte ich viel auch Albträume. Ich habe immer so von einem Wolf geträumt, der mich verfolgt hat. Albträume, die sind heute seltener. Manchmal bin ich aber auch schon aufgewacht in der Nacht, voll mit Emotionen und habe noch alles ganz klar gewusst. Die einen Träume, die haben mich auch schon beschäftigt, manchmal tagelang. Oder sie haben ein bestimmtes Gefühl hinterlassen. Oder ich habe auch schon erlebt, dass jemand sehr lebhaft geträumt hat und laut wurde in der Nacht. Oder auch Leute, die sagen, ich träume nie. Ja, da nimmt es mich doch schon Wunder. Wie ist das mit diesen Träumen? Sollte man denen nachgehen? Wollen die uns etwas sagen? Oder wie sollen wir da mit diesen Träumen umgehen? Oder mit den Albträumen? Das frage ich heute alles Ernst Meier, Psychotherapeut. Ich bin Tabea Kobel. Ich finde es sehr spannend, das Thema. Es beschäftigt uns unter Umständen jede Nacht. Und wenn wir jetzt über das Träumen reden, würde ich gerade gerne zuerst von Ihnen wissen, wenn Sie vom Träumen hören. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
Als Bub bin ich in der Sonntagsschule und der Lehrer, der Sonntagsschullehrer, der hat ganz spannend können erzählen und hat viel von diesen Träumen erzählt im Alten Testament, vom Josef, vom Pharao, der da träumte, das hat mich sehr fasziniert. Und auch, dass die Menschen so gelust haben auf die Träume und dass sogar der Pharao Traumdeuter gehabt hat, wo dann aber immer wieder ein Anschlag gekommen sind, wo sie dann auch nicht so genau gewusst haben, bis dann ich noch gecheckt hat, der Josef, der kommt raus, der ist zwar im Gefängnis, aber den müssen wir holen für ganz bestimmte Träume zum Deuten. Also, dass in der obersten politischen Etage, dass es da Traumdeuter gehabt hat. Und ich wundere mich natürlich immer, ich mache jetzt ein bisschen Spass, aber dass es im Bundesrat kein Traumdeuter hat oder im Regierungsrat, das wäre vielleicht manchmal auch nicht schlecht.
Ja, wäre noch spannend. Ja, also, ja. Über die biblischen Träume, da würde ich mega gerne mit Ihnen später auch noch ein bisschen reden zu dem. Also, denken Sie denn wirklich, man muss sich auf die Träume hören?
Der, der es macht, der hat sicher eine Bereicherung. Mhm. Also, da kann man jetzt ein bisschen plakativ, aber der lebt gesünder, der ist näher an seiner Seele, der ist auch näher an heilenden Ressourcen. Aber wenn ich natürlich umschaue, wir leben nicht in einer Zeit, wo einer so ein bisschen introvertiert ist. Wir tun ja vieles nach aussen ausagieren, im Sport, halt mit uns, weiss ich was, unser ganzer Lebensstil. Und alles, was mit Innerlichem zu tun hat, ist vielleicht, ich finde es schade, bei ein bisschen weniger wert. Natürlich bei vielen nicht, aber auch bei ganz vielen ist es so. Und die würden einfach sagen, ja, Träume sind Schäume. Oder genau, ich habe sogar Patienten, die mir immer sagen, ich habe wieder so einen Seichträum.
Ja.
Und das ist natürlich spannend, wenn man dann nachfragt, ist natürlich dann alles andere als ein Seich. Dann ist es erstaunlich, was alles da ist, an Wegweisen, an Hinweisen, an Lösungen. Aber das kann natürlich erst, wenn man sich auch so ein bisschen damit beschäftigt und vor allem auch die Traumsprache versteht, die natürlich völlig anders ist. Das sind eben so Bilder, die an einem da vorbeiziehen, wo man auch denkt, was soll das?
Ja, genau.
Aber das ist bei jeder Fremdsprache. Auch wenn ich auf Japan gehe und nicht Japanisch rede, finde ich auch alles komisch, was die Leute reden. Und wenn ich ein Stück weit anfange, mich mit dieser Sprache zu befassen, dann verstehe ich plötzlich etwas von dieser Kultur. Und so ist es auch mit der Traumkultur.
Mm, also mich macht das lustig, da mehr über die Sprache der Träume in diesem Fall herauszufinden heute mit Ihnen. Sehr spannend. Vielleicht fangen wir gerade an mit dem Thema, was ist es denn überhaupt, das Träumen?
Wenn man das so genau wüsste, dann können wir natürlich jetzt klare Definition geben. Es ist jetzt halt immer ein bisschen die Frage, wenn fragt man? Also wenn wir Griechen gefragt haben vor 2000 Jahren, dann haben die natürlich gesagt, da gibt es ganz wichtige Botschaften, heilende Botschaften, wegweisende Botschaften. Die Menschen, die müssen in den Tempel und müssen dort schlafen. Und dann werden sie Weisungen vom Esculap oder von einem von diesen heiligen Tieren, von einer heiligen Schlange, überkommen. Und am nächsten Tag wird das deutet. Und dann gibt das Wegweisungen für die Heilung oder für einen Konflikt, was drin sind. Also, die Griechen sind da sehr weit gewesen. Dann ist längere Zeit nicht so viel passiert. Natürlich dann im 20. Jahrhundert, tiefe Psychologie, Freud, Jung, Adler. Die haben natürlich schon gecheckt, also ohne Träume geht dann gar nichts. Und die haben dann ihre eigenen Interpretationen gebracht, was der Sinn könnte sein und wie man es könnte nutzen.
Also was hat Freud zum Beispiel jetzt gesagt? Das ist ja ein bekannter Begriff in der Psychologie.
Er hat natürlich gesagt, eigentlich das, was wir auf der Oberfläche träumen, das ist es nicht, sondern wir müssen in die tieferen Schichten. Und das geht nur, wenn der Patient auf der Couch da so in einem Trance-Zustand, in einem veränderten Bewusstseinszustand, all das erzählt, was einem in den Sinn kommt. Und dann könnte es sein, dass man so etwas herausfindet wie ein Wunsch, der in einem Traum ist, oder ein Konflikt. Aber das kommt erst dann, wenn der Patient so frei assoziierend erzählt.
Mhm. Also wieso die Träume irgendwie unerfüllte Wünsche oder Sachen irgendwo in sich bergen?
Ja, etwas, wo ich an irgendeinen Wunsch nach Partnerschaft oder ich werde irgendwo nicht, ich habe das Gefühl, ich werde zu wenig gesehen, ich möchte mehr beachtet werden. Und dann träume ich vielleicht vom Superman oder König oder von einer schönen Prinzessin. Ja, und so das wäre dann spannend, oder? Wenn ich das dann aufnehme und sage, ja, was ist eigentlich meine Sehnsucht, was brauche ich eigentlich?
Mhm. Was haben denn die anderen jetzt, Psychologen oder Psychotherapeuten?
Alfred Adler hat mehr so das Kompensatorische betont. Also im Traum lebe ich das, was ich im Alltag nicht so habe. Also wenn ich jetzt halt irgendwo in einem Betrieb bin und das Gefühl habe, ich bin da eher ein Zahnrädli, dann würde ich in einem Nachttraum etwas ausleben. Vielleicht, dass ich da ein toller Businessman bin, ein CEO, ich habe da meine eigene Firma, mein Start-up, etwas mehr in dieser Richtung.
Mhm.
Gibt natürlich wieder einen wichtigen Hinweis, was ist so das Ungelebte in meinem Leben?
Ja. Da haben wir noch den Jung.
Jung, der hat ganz Unterschiedliches gesagt. Er war sehr interessiert, also auf der archaischen Ebene den Traum anzuschauen, auf der spirituellen Ebene. Aber was bei ihm sehr wichtig ist, was ich selber sehr nütze, er hat gesagt, jeder Traum hat eine Objektstufe und eine Subjektstufe. Also, wenn jetzt ich träume, jemand ist gestorben in einem Traum, dann heisst das auf der Objektstufe, ja, vielleicht ist er tatsächlich gestorben, aber mit grösster Wahrscheinlichkeit stirbt die Person nicht, aber irgendetwas in der Beziehung zu der Person ist nicht gut, die ist am Absterben oder etwas ist zu Ende gekommen und etwas Neues kommt. Das merke ich auch in meinem Umfeld, also im psychotherapeutischen Umfeld, dass Patienten das relativ häufig berichten, dass jemand gestorben ist.
Dass das noch viel vorkommt und dann passiert es auch nicht?
Nein, und da gibt es natürlich ein anderes Phänomen, dass die Person also in der Realität gestorben ist und die ist in einem Traum gestorben, aber die Person, die schnauft dann plötzlich wieder im Traum.
Mhm.
Das ist natürlich...
Ich habe eben auch jemanden, der mir erzählt hat, dass sie einmal geträumt hat, dass jemand stirbt und die Person ist wirklich gestorben am nächsten
Tag. Jawohl. Das wären, würde ich mir sagen, so präkognitive Träume. Und da kann man natürlich immer sagen, ist ein visionärer Traum oder hat es da schon ein bisschen Hinweise gegeben, dass die Person halt, weiss ich was, auf dem Sterbebett war oder sie hat just Anzeichen gehabt, wo man hat können vermuten, es geht nicht mehr so lang.
Mhm.
Also das haben ungefähr 20% der Menschen haben so präkognitive, also Träume mit Vorahnungen.
Mhm. Also, dass man es schon wirklich eben auch ahnen im Leben sonst, also wenn man jetzt die Person kennt und das sieht, aber wenn es jetzt gar keine Vorahnung in dem Sinne.
Ja, genau. Also, ich darf vielleicht sogar selber einen Traum erzählen, den ich vor 20 Jahren hatte. Das ist jetzt real. Ich habe mit Sportkollegen, ich habe dort noch an einer Schule geschafft, haben wir Fußball gespielt über den Mittag. Und plötzlich bin ich einfach am Boden gelegen und konnte nicht mehr aufstehen.
Oh.
Und ich habe einfach gewusst, ich habe meine Achillessehne gerissen. Und da sind Kollegen gekommen und haben gesagt, komm, stand wieder auf. Und gesagt, ich kann nicht, meine Achillessehne ist gerissen. Die haben mir das nicht geglaubt. Ich habe gewusst, einen Abend vorne habe ich geträumt, ich würde am nächsten Tag beim Fußball die Achillessehne rissen. Ich habe ihn sogar aufgeschrieben, also es war nicht einfach ein Déjà-vu-Ereignis gewesen. Und dann hat es mich zum Sportarzt gebracht, der hat das gegründet und gesagt, ja, sie haben die Achillessehne gerissen.
Nein.
Also es gibt es, also es ist für mich auch ein Rätsel, aber man kann natürlich auch sagen, okay, wenn man Fußball spielt, also im mittleren Lebensalter, könnte das tatsächlich der Fall sein. Also es ist nicht so ganz von der Hand zu weisen.
Mhm.
Aber es ist schon für mich auch verblüffend, was wir da fast so ein bisschen wie eine innere KI haben.
Ja.
Wo wir da irgendwie, wo uns, da ist ein Teil, oder, wo irgendwo ein Wissen, eine Intelligenz hat, wo wir im Alltagsbewusstsein gar nicht nützen. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, wenn man die innere KI da ein bisschen mehr einsetzen könnte, ich glaube, es wäre nicht schlecht.
Also jetzt im Fall von der Achillessehne ist das ja jetzt vielleicht noch gut gewesen, dass man sich irgendwie hätte darauf vorbereiten
können. Ja, genau.
In dem Fall. Also könnte einem Träume irgendwie auch so ein bisschen auf etwas vorbereiten?
Absolut. Also da gibt es natürlich auch relativ viele Beispiele, wo Menschen irgendwie träumt. Also ich weiss aus der Literatur von einem Fall, wo eine Frau träumt, hat sie einen Hirntumor. Und sie hat aber sehr gesund gewirkt, aber sie war so beunruhigt, dass sie zu einem Neurologen ist und der hat das abgeklärt und hat das tatsächlich diagnostiziert, ist so gewesen, und dann sie können operiert werden. Und das hat aber niemand sonst herausgefunden. Mhm. Die war vorher noch bei einem Check-up gewesen, bei einem Hausarzt. Das haben wir alles nicht gesehen.
Mhm.
Und da kann man sich auch fragen, wer hat das festgestellt? Mhm. Also, ich muss natürlich sagen, also irgendwo ist es ja auch rätselhaft.
Ja, darum fasziniert es wahrscheinlich auch
ja,
schon seit Urzeiten.
Ja, ja.
Also man weiss es immer noch nicht so viel, aber vielleicht, also eben, es gibt verschiedene Träume, es gibt verschiedene Arten, wie man das irgendwie gedeutet hat, jetzt auch eben in der Psychologie, in den ganzen Verläufen. Vielleicht, was gibt es denn alles für Träume? Kann man das ein bisschen unterteilen?
Kann man natürlich schon. Also es gibt eigentlich fast nichts, was nicht gibt Kategorien, aber wenn man so ein bisschen würde schauen, so ein bisschen Hauptkategorie ist sicher Fallträume. Also wo Leute irgendwo halt irgend am Rand von einer Schlucht oder von einem Baum. Und da kann man natürlich auch wieder rätseln. Da sagen natürlich die Evolutionsbiologen, ja, okay, weil ab von der Evolution unsere Vorfahren auf den Bäumen, gut, das kann man natürlich jetzt anschauen, wie man will, aber das ist so ein bisschen ihre Erklärung, oder? Andere sagen ja, Angst, Urangst ist etwas so Zentrales und wie äußert sich denn Angst? Also ist halt irgendwo tatsächlich, wenn man irgendwo auf einer Bergwanderung ist, vielleicht vor allem in der Schweiz oder in den Alpen, ist das etwas Häufiges. Und andere haben irgendwo Bahnhofträume, oder wo sind wir auf den Zug kommen und sie sehen immer nur Schlusslicht.
Mhm. Spackel.
Ja, genau. Mhm. Oder irgendetwas für Angst, etwas zu verpassen im Leben. Oder wieder andere haben mehr so Bedrohungsträume, dass sie irgendwo von irgendetwas, es muss ja nicht mal etwas terroristisch sein, aber
Verfolgung.
Verfolgung, ja. Mhm. Irgend Menschen, die ihnen nicht gut wollen oder wo sie angreifen.
Mhm.
Also so Thema Angst. Und da kann man natürlich jetzt die ganze, man kann sagen, andere, die träumen irgendwo, sie haben zu wenig Nähe oder haben irgendwo zu wenig Liebe, sind zu wenig angenommen.
Mhm. Gibt ja auch so, oder so, was ich auch noch viel höre, so viel etwas Gehen, Fliegen, ist auch noch etwas, was ich schon viel gehört.
Ja, also gut, kann ich natürlich selber, ich bin fast 40 Jahre geflogen, Segel- und Motorflug, und dass natürlich bei mir in meinen eigenen Träumen das Fliegen relativ häufig vorkommt, das ist eigentlich fast klar.
Ja.
Also, ich meine, unser Seelenarchiv braucht irgendwo Material, oder, wo es die Traumthemen einen Ausdruck. Und bei mir ist das halt irgendwo immer noch irgendwo das Flugzeug. Aber dann ist nicht entscheidend, dass ich im Flugzeug bin, sondern was mache ich mit dem Flugzeug? Fliege ich im Gutwetter, Schlechtwetter? Wer fliegt mit? Wie lande ich? Mhm. Wie ist das ganze Umfeld von meinen
aber
Kollegen?
Aber Sie als Person, haben Sie denn selber auch, dass man träumt, dass Sie fliegen können und nicht ein Fahrzeug oder ein Flugzeug?
Absolut. Ja, das ist natürlich dann, das sind dann die ganz schönen Träume, wo man plötzlich einfach merkt, hey, also, wo es klar ist, ich schwebe, also wieder Icarus. Also, und manche gehen dann gut aus und bei manchen stürzt man dann halt auch so ein bisschen ab, wie der Icarus selber in dem, der alte griechische Jüngling. Also, er war ein Junge, der natürlich seinem Vater nicht gehorcht hat und dann zu nahe an die Sonne gekommen ist, weil seine Flügel hat aus Wachs gewesen und die sind dann geschmolzen und da ist er abgestürzt. Also wenn man natürlich so ein Motiv drin hat, kann man natürlich dann wieder sagen, okay, geht's gar nicht ums Fliegen, sondern was habe ich für eine Vaterbeziehung?
Ja.
Komme ich manchmal am Licht zu nahe und so. Also das wäre dann auf einer anderen Ebene. Mhm. Aber man kann einfach mal schauen, hat der Traum auch Spass gemacht? Habe ich mich gut gefühlt? Ist auch ist eine schöne Erfahrung oder wird mir der Traum da noch ganz anders sagen. Mhm. Meistens ist es auf allen Ebenen.
Dass das Träume ist. Vielleicht nochmal zurück zum, was passiert eigentlich in uns, wenn wir träumen. Also eben, es gibt verschiedene Deutungsarten oder Auslegarten in dem Sinn, aber träumen, da tun wir ja nicht die ganze Nacht.
Ja, genau. Also es ist natürlich einfach da passiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ganz viel, also eigentlich mein ganz körperliches System, wenn man das so darf sagen, das wird runtergefahren. Also ich bin paralysiert. Also dass man im Traum sehr oft das Gefühl hat, ich kann gar nicht wegrennen. Das hat auch damit zu tun, dass wir ganz einen anderen Muskeltonus haben, der sehr tief ist. Also man kann nicht einfach in der Regel aufschnellen und wegrennen.
Mhm. Gibt es auch, oder? Also das kommt auch vor.
Kommt auch, aber bei den meisten ist der Muskeltonus dann sehr tief. Also das kann man messen. Und dann natürlich in der Neurophysiologie, oder, dass wir von einem Wachzustand, das wäre jetzt bei uns der Beta-Zustand, alles griechische Buchstaben, in einen Alpha-Zustand kommt. Das wäre ein Zustand, wo die Hirnwellen langsamer sind, so riecht die Entspannung, bis dann in einen Theta-Zustand, da sind die Hirnwellen noch langsamer, bis in einen Delta-Zustand. Und bei diesen Theta- und Delta-Zuständen sind auch gewisse Traummuster, also man kommt dann in eine sogenannte REM-Phase, wo man eben sieht, die Augen, die bewegen sich ganz schnell links und rechts. Übrigens auch bei den Tieren, also die, die Hunde oder Katzen haben, merken das sofort, meine Katze ist jetzt in einer REM-Phase. Mhm. Und in dieser Phase träumt man aktiv und die gibt's so in der Regel viermal pro Nacht. Am Anfang kürzer und gegen den Morgen werden sie länger. Und die könnte man dann auch nutzen für eine Therapie, wenn man das will. Und dann gibt es eine noch viel tiefere Phase, wo man in einem Delta-Zustand ist. Das ist dann eigentlich der Tiefschlaf. Der ist bei jüngeren Menschen länger, bei älteren Menschen wird er kürzer. Und das hat dann manchmal auch den, ich sage die ältere Menschen, ja, jetzt habe ich so lange geschlafen und bin gar nicht erholt. Das ist, weil sie nicht mehr in den tiefe Zustand kommen wie jüngere Menschen.
Mhm.
Also das sind zwei ganz unterschiedliche Zustände mit auch unterschiedlichen Träumen. Also Albträume kommen dann mehr aus dem ganz tiefen Delta-Zustand.
Also man träumt auch im Tiefschlaf, nicht nur in der REM-Phase?
Ja, absolut.
Aha. Okay, spannend.
Aber die Erinnerung ist schon, wenn man in der REM-Phase, ja gut, also man kann in beiden wachen, aber die Albträume wären in der Regel in der ganz tiefen Phase.
Mhm. Mhm. Also verwachen tun wir in dem Fall eher in einer REM-Phase oder eben nicht? Also sagen wir, wenn man sich kann erinnern an einen Traum, verwacht man dann in einer bestimmten Phase?
Also wenn man sich erinnert, dann ist man in der Regel in einer REM-Phase gewesen und ist dort verwacht. Also das Klassische ist ja so irgendwie gegen den Morgen, man muss aufs WC. Also die Blase meldet sich und gleichzeitig ist man in einer REM-Phase, man steht auf und dann weiss man natürlich den Traum.
Man hat träumt, man muss aufs WC und nachher verwacht
okay,
man im
das,
besten Fall.
Ja. Oder man bleibt im Bett und
lässt laufen, hoffentlich nicht.
Ja, genau, das wäre weniger gut.
Das wäre weniger gut. Also Träume wir machen das. Es passiert bei uns allen eben in verschiedenen Phasen von unserer Nacht, wo wir schlafen. Kommen so Träume vor, ganz verschiedene. Kann man denn vielleicht so sagen, meistens träumt man das oder meistens träumt man das? Gibt es da irgendwie so, also so Verarbeitungsträume? Das weiss man ja vielleicht oft auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, ah, das habe ich ja gestern erlebt, jetzt habe ich das geträumt, klar, ich habe das irgendwie müssen verarbeiten.
Ja, genau. Also da merke ich irgendwas, die hat jetzt ein bisschen eine Verzögerung drin. Also jetzt angenommen, ich habe einen grossen Konflikt mit meinem Chef und ich schlafe dann. In der Regel kommt der Konflikt vielleicht in der gleichen Nacht, aber wahrscheinlich 2-3 Tage verzögert. Mhm. Also irgendwo hat es da einen Archivar, der einfach seine Zeit braucht, bis er das alles, da seine Stapel gemacht hat und gesagt, da ist noch ein Konflikt und den müssen wir dann noch bearbeiten. Aber dem scheint es manchmal gar nicht so zu pressieren. Mhm. Oder er wartet vielleicht, bis nochmal irgendein Konflikt kommt im Alltag, dass es sich lohnt, einen Traum darüber zu machen. So kann man sich sehen, vielleicht so vorstellen, ob es so ist. Wer weiß. Aber irgendwo kommen die Themen schon auf. Mhm. Also vor allem die, die einem emotional beschäftigen, was einem umtreibt, wo man so seine Fragen hat. Eben an der Arbeit, Partnerschaft, Lebensplanung, Sinnfragen, das kommt schon. Aber halt manchmal verzögert und halt dann in einer ganz anderen Sprache.
Mhm. Vielleicht so grundsätzlich, so, wie können Träume helfen, dass wir uns vielleicht auch besser kennenlernen?
Also man kann nur sagen, unsere Seele ist etwas unglaublich umfassend. Und das, was wir im Alltag jetzt eben halt in dem Beta-Zustand oder wenn wir in dem Default-Mode sind, in dem Alltagsbewusstsein, ist das ein unglaublich kleiner Teil von dieser ganzen Realität. Und das ganze Innenleben, da haben sehr wenige haben da wirklich einen Zugang oder wissen da etwas. Und Träume ist ein ganz wichtiger Teil, um etwas offenbar über das Innenleben. Also so wie wir im Makrokosmos, wenn wir uns für die Welt interessieren, für Geologie oder für die Astronomie, Makrokosmos, so haben wir ein Pendant als Mikrokosmos in uns innen. Also eigentlich wie ein inneres Weltall. Und Träume sind halt schon eine fantastische Möglichkeit, um da mehr erfahren. Aber da langt es natürlich nicht, dass man einfach nochmal ein Buch liest oder hier und da. Also da lohnt es sich, über eine längere Zeit sich mit den Träumen zu beschäftigen. Und dann wird man aber ganz, ganz, ganz viel über seine Seele lernen. Oder einfach wie wir ticken.
Also eben eine eigene Sprache, die man hat in den Träumen, dass man die irgendwie kennenlernt. Mhm. Also was verstehen Sie denn unter der Sprache? Wie hat das ausgesehen?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich vom Haus träume, kann man natürlich jetzt in einem Traumbuch nachlesen, was bedeutet Haus. Ja. Und da steht dort wahrscheinlich, Haus ist Seelenhaus. Und das stimmt ja irgendwo auch. Aber wenn ich natürlich ein Haus gerade real bauen, dann heisst es ja vielleicht, ich bin mich am Befassen, wie will ich das ausgestalten, äußerlich, wie, was für eine Küche und so weiter und so, wäre es ja bei meinem Traumhaus auch. Was möchte ich machen, dass meiner Seele gut geht, dass ich meine Sehnsucht kann leben, meine Wünsche. Also das Haus ist sehr oft ein Hinweis in diese Situation. Aber ich muss natürlich immer auch schauen, äußerlich, was hat im Moment das Haus äußerlich für eine Bedeutung? Vielleicht ist mir ja gekündigt worden und ich muss aus meinem Haus raus, dann hat es nochmal ganz eine andere Bedeutung. Also ich muss immer auch mich als Träumer, mein Umfeld einbeziehen, um meine Symbole im Traum zu verstehen. Also nur Symbol alleine ist nur sein. Mhm. Aber meine Realität ist die andere. Und wenn man beide sie bezieht, dann kommt man seiner eigenen Traumsprache nach.
Vielfach ist es doch aber auch so, dass man eben gar nicht geträumt hat. Viele würden wahrscheinlich sagen, ich träume nie.
Das stimmt, ja. Stimmt natürlich nicht. Sie träumen natürlich genau gleich, als wenn man da die Elektroden anschliessen, dann würde man auch sehen, ja, die haben auch 4 M-Phasen, 3 oder 5. Aber aus irgendeinem Grund ist es ihnen nicht wichtig oder sie brauchen es nicht oder die Psyche, die reguliert das selber und es ist okay. Und da kann man dann sagen, ja, wenn der Mensch ein gutes Leben hat und zufrieden ist und im Frieden, das ist gut.
Mhm. Wenn man es jetzt am Morgen weiss oder so, wie fest soll man denen dann Beachtung schenken?
Das ist eine gute Frage. Also, man weiss natürlich also von den Urvölkern, also von den Eingeborenen in Nordamerika, dass wenn ein Stammesmitglied einfach einen Traum hat, was gespürt hat, das ist ganz ein wichtiger, dann ist am nächsten Morgen der Stamm versammelt worden und dann hat der Betreffende den Traum anderen erzählt. Mhm. Und dann hat man geschaut, was bedeutet der Traum ist nicht nur für die Träume, sondern für den ganzen Stamm. Und eben im alten Ägypten, da mit den Pharao-Träumen, dort ist natürlich auch klar gewesen, hat der Pharao nicht einfach gesagt, ja, es ist gut gewesen, sondern hat gemerkt, okay, das bedeutet etwas das für mein schauen. Volk. Mhm. Oder da bei den Tuwiner in der Mongolei, im Hochaltai, wenn dort ein Stammesmitglied einen Albtraum hat, also sich dann nachher verabträumt, dann ist klar, dann sagt ihm, der Stammesführer sucht ihr ein Murmeltierloch, das nach Norden ausgerichtet ist. Du gehst dort hin, erzählst den Albtraum, dem Murmeltierloch, und nachher spuckst du dreimal drin rein und dann ist es gut. Also das wäre jetzt auch ein Ritual, oder, wo die einfach haben. Und zwar hat halt jedes Volk seine Formen und mit Träumen.
Jetzt Albträume, da würde ich gerne später nochmal darauf zurückkommen, aber so dort vielleicht nochmal bleiben. Was kann man denn jetzt machen, wenn jetzt, ja, vielleicht ist es ein Albtraum, aber vielleicht beschäftigt es einem auch mehr, oder? Wie wir gesagt haben, die einen Träume beschäftigen einem einfach auch mehr. Mhm. Man denkt vielleicht mehr darüber nach. Vielleicht ist es eben genau ein Beziehungsthema, wo man irgendwie in einer anderen Form vielleicht irgendetwas geträumt hat, vielleicht gar nicht mit der Person, die einen beschäftigt oder so. Was kann man denn machen, wenn es einem so emotional beschäftigt?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man mit seinem Unbewussten oder mit dem unbewussten Teil wirklich in Kontakt tritt und sagt, hey, es ist mir wichtig, was du mir als Botschaft willst bringen. Ich will dem Beachtung schenken. Das kann heissen, ich lege am Abend vor einem Block- und Bleistift neben das Bett oder halt irgendetwas, wo ich mir das festhalten kann. Und dann schreibe ich es auf. Und am nächsten Tag mache ich das wieder. Vielleicht am übernächsten Tag erinnere ich mich nicht, aber am vierten Tag wieder, ich schreibe es wieder auf. Und mit der Zeit habe ich eine ganze Traumfolge. Und da kann ich ja schauen, gibt es da irgendein bestimmtes Thema? Eben, kommt da immer wieder der Bahnhof vor mit dem abfahrenden Zug? Oder sonst das Thema? Mhm. Ich glaube, das ist mal das eine, das ist ganz wichtig. Und natürlich sehr hilfreich ist, wenn man natürlich eine Aussicht hat, wenn man einen Mensch hat in seinem Umfeld, wo einem zulässt und wo auch kann sich so einen Traum anhören, ohne dass er gerade all seine Einfälle dazu sagt, das kann dir nicht mehr noch sein. Aber dass einfach jemand sich das anhört und sagt, was macht der Traum mit mir? Und ideal ist natürlich, wenn die andere Person auch ein bisschen eine Ahnung hat von Traumsprache, das ist natürlich noch besser, oder? Ja, und dann ist auch das ganze Thema von Verarbeitung, Aufschreiben ist ja sein, aber es hat andere, die sagen, ich mal meine Träume, das habe ich selber auch immer wieder gemacht. Und während dem Malen kommt einem plötzlich etwas in den Sinn, das einem so gar nicht so klar war. Also ich hatte letztens einen Traum, wo es darum ging, also verschiedene Papierschnitzel zusammenzulegen, rot, grün, gelb. Und ich kann irgendwo mir nicht erklären, wie komme ich dazu jetzt von Grün und Geld zu träumen. Und ich bin vor einer Woche von Spanien zurückgekommen und bin halt in dem regnerischen Zürich-Oberland umeinander gelaufen und es war ganz grün gewesen. Und Spanien, Südspanien ist ganz geil gewesen. Dann ist mir klar gewesen, okay, das ist meine Traumsprache. Jetzt habe ich Träume von zwei Ländern, die mir ganz wichtig sind. Und jetzt ist mir so quasi wie Schuppen vor den Augen gefallen. Jetzt geht es einfach darum, was mache ich jetzt auch mit denen Eindrücken? Wie kann ich beides gut einfach ineinander verweben, dass beides nämlich gut Platz hat? Aber das ist erst gekommen. Gut, das ist jetzt auf einem Spaziergang passiert. Aber es hätte auch können sie beim Malen oder wenn ich mit Ton etwas gestalte oder wenn ich Träume so erzähle.
Mhm. Dass das dann so wie eine Erkenntnis ist
darüber.
Dass es einem plötzlich wie Schuppen vor Augen fällt, das hätte es können sein.
Ja.
Also das soll man wirklich so ein bisschen in das hineingehen, dass man Träume will deuten? Also, oder sollen wir sie einfach spülen?
Beides.
Also wir schreiben es auf und ist dann wie so, okay, gut.
Ja, aber es ist natürlich, wenn ich einfach einen Traum deute, das ist schon mal gut. Aber dann bin ich so mit meinem Verstand über dem Traum und schaue so von außen an. Aber wichtig wäre halt schon, dass ich ihn auch gefühlsmässig verstehe. Oder ideal wäre, wenn ich in die gleiche Ebene gehe, wo ich den Traum hatte, also in den veränderten Bewusstseinszustand. Weil dort wäre eigentlich auch die Lösung oder die Ressource. Aber im Alltagsbewusstsein bin ich eben nicht dort und darum verstehe ich vieles nicht. Und indem ich, eben Sie haben es gesagt, intuitiv, wenn ich so intuitive Zugänge anfange zu schulen, bei mir, das kann ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel Meditation oder auch Spaziergang. Oder ich kann 3 Stunden im Zug hocken, zum Fenster rausschauen, dann bin ich auch so in einem intuitiven State. Dann kann es auch sein, dass ich plötzlich Zugang bekomme zu einer Bewusstseinsebene, die mir vorhin gefehlt hat, wo mir dann einen Zugang zum Traum gibt.
Mhm. Also, dass man wie etwas erkennt plötzlich, wo man einen Zusammenhang findet, wie sie jetzt mit den verschiedenen farbigen Schnipseln.
Ja, aber eben intuitiv erkennen. Oder jemand von außen, der einem gut kennt, also ein Partner oder liebe Freundin, Freund, einfach jemand Vertrauter oder natürlich in der Psychotherapie, der Psychotherapeut, Psychotherapeutin, das ist doch eine Riesenhilfe.
Wenn sagen Sie dann, sollte man dann vielleicht auch Hilfe suchen?
Wenn es einem natürlich, wenn der Leidensdruck natürlich da ist, wenn man nicht mehr schlafen kann, wenn man irgendwo ringt mit einer Entscheidung und irgendwo merkt, körperlich, psychisch geht es mir einfach nicht mehr gut oder ich bin am Anschlag und komme nicht mehr weiter, dann wäre es eine grosse Hilfe, einfach jemanden zu haben, professionell, der da kann begleiten kann. Das muss gar nicht der Psychotherapeut sein, es kann auch jemand anderes sein, der vertraut ist in der Traumsprache. Aber hat in unserer Kultur sind das halt Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten. In anderen Kulturen eben sind es Traumdeuter gewesen.
Mhm. Wir haben über die Bibel ja auch geredet, wo verschiedene Träume oder eben so Pharaonen, die geträumt haben und nachher ist ein Traumdeuter gekommen, der Josef dazu mal, und hat dann eben dem Pharao den Traum können deuten und es ist dann auch wirklich so passiert, wie er es geträumt hat und in dieser Deutung gewesen ist. Also es gibt immer wieder von Träumen oder so, wo man kann lesen. Also hat viel mehr Bedeutung gehabt als heute, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft, so Träume. Eben, Bundesrat hat jetzt keinen Traumdeuter angestellt, wo nachher alle die Träume deuten. Aber man hat dann viel mehr Beachtung geschenkt. Also würde ich dann sagen, soll man das dann im Heute jetzt wieder mehr machen oder vielleicht auch beten oder irgendwie sagen so, hey, ich möchte jetzt einen Traum haben, wo du zu mir redest, Gott, oder irgend so etwas. Oder was also, ist das?
Durchaus. Also, das ist auch eine der Tipps, wo man sagt, wenn jemand sagt, ich möchte mehr in Kontakt kommen mit meinen Träumen, dass man sagt, bevor du ins Bett gehst, stell eine konkrete Frage, wo du, eine Frage als Unbewusstsein, etwas, wo du willst, gelöst haben, etwas, wo du willst, eine Antwort darauf. Tu das ganz konkret. Formulier, schreib es vielleicht sogar auf, leg es neben das Bett. Und als religiöser, als spiritueller Mensch könnte ich natürlich sagen, ich will von Gott eine Antwort, oder von Jesus, oder von Maria, oder von einem Engel. Und ob dann das tatsächlich so stattfindet, also da können wir ja nicht einfach sagen, ich bete das und dann kommt's. Aber als Wunsch darf ich das schon formulieren. Und dass sich etwas dann verändert, das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Vielleicht nicht gerade am nächsten Tag oder am übernächsten, aber irgendetwas wird passieren. Also da bin ich überzeugt. Also da ist der Himmel so offen oder so gnädig oder loset, dass wir da auch Antworten bekommen.
Und dann soll man es auch dann wirklich so nehmen, also wirklich auch als Wort nehmen, was man sich da gedacht hat in der Nacht.
Ja, aber vielleicht in einer ganz anderen Form. Vielleicht kommt dann die Antwort nicht ein, genau wenn ich irgendwo einen Konflikt habe. Also ich habe letztens auch einen Patienten, der in einem Konflikt ist mit einer Schwester wegen halt Erbschaftssachen. Und da hat der Patient plötzlich geträumt, dass die verstorbene Mutter wieder zurückgekommen ist. Wieder schnaufen. Und da ist sie irgendwo darum gegangen, was bedeutet jetzt der Traum? Und die Traumarbeit war dann so gewesen, dass man mit der verstorbenen Mutter in Kontakt gekommen ist, also mit der Stimme vom Patienten. Und die verstorbene Mutter, die aber ihren Traum wieder gelebt hat, hat gesagt, es ist einfach noch etwas offen zwischen dir und der Schwester, die muss erbschaftlich geregelt werden. Und der Patient hat dann irgendwo für sich auch gespürt, okay, da muss ich irgendwo mit der Schwester nochmal in Kontakt kommen, damit wir da etwas regeln können. Und jetzt vom Spirituellen her, also wenn ein Toter plötzlich wieder lebt, ist also etwas auch so ein bisschen wie eine Auferstehung, ist vielleicht jetzt nicht so etwas ganz offensichtlich, aber man kann durchaus sagen, auf einer spirituellen Ebene ist da ein Mensch wieder auferstanden, weil noch ein Konflikt offen ist.
Ja, im besten Fall können wir also ruben, nachdem wir gestorben sind. Das wäre ja vielleicht auch noch schön.
Dass wir unseren Frieden,
unseren Seelenfrieden finden, oder? Genau. Vielleicht gehen wir jetzt noch zum Unfrieden in dem Sinn, zu den Albträumen.
Ja.
Was das denn heisst? Also was sind denn Albträume?
Der Träumer verwacht mitten in der Nacht, verwacht, ist schweißgebadet, hat vielleicht sogar noch gerüft, hat sich total bedroht gefühlt, ist total überwältigend. Und wenn man nachfragt, dann ist meistens erst in einer Feuersbrunst gsi oder es ist irgendein Monster gsi oder es sind Einbrecher gsi, die im Haus gsi sind. Also einfach eine totale Überflutung.
Eben gejagt von Wölfen, ich als
ja,
Kind jetzt zum Beispiel.
Genau.
Ein Angstzustand, jawohl, wo immer kommt. Ja, das,
und sehr absolut, oft ja, kommen, also jetzt, dass sich das auch wieder, also vielleicht ist es nur einmalig, dann okay. Aber wenn es natürlich immer wieder kommt, dann ja, dann ist Handlungsbedarf.
Was heisst, was muss man dann machen?
Also entscheidend ist, anzuschauen, wer bedroht mich.
Mhm.
Also jetzt mal auf einer Objektstufe äußerlich.
Mhm.
Weil ich natürlich jetzt in einem Kriegsgebiet bin und Albträume habe, also man muss sagen, das ist ja nachvollziehbar.
Das ist ja ein Trauma, dann, eine Art vielleicht sogar. Dann.
Ja, genau. Mhm. Also dann ist Bedrohung auch klar, also dann muss ich natürlich als Psychotherapeut, das ist ein anderer Aspekt, also ja, ich schaue, wie kann die Person in Sicherheit kommen, also irgendein Flüchtling,
mhm,
oder?
Mhm.
Aber jetzt da in unserem Umfeld, wo die Art von Bedrohung ja nicht so ist, ist ganz wichtig, ja, was hat bedroht, und Sie haben jetzt das Thema vom Trauma, dass irgendetwas von früher ist, also vielleicht gut ist, dass ein Flüchtlingskind, das vor 10 Jahren geflüchtet ist, aber in der Psyche ist Vergangenheit und Gegenwart bei einem Trauma das Gleiche. Also die Vergangenheit ist gleich Gegenwart, also der Träumer erlebt das, was vor 10 Jahren war, als ob es gerade jetzt wäre, also da kommt irgendetwas zusammen. Und also therapeutisch arbeiten wir dann auf unterschiedlichen Ebenen. Aber real, dass man mit dem, also wenn es jetzt ein Monster ist, dass man in einem veränderten Bewusstseinszustand schön begleitet vom Therapeut oder vom Engel oder vom Krafttier wieder in die Situation geht, wo das Monster auftaucht ist. Aber nur Licht in die Nähe. Und vielleicht hat es dort einen grossen Stein, der einem Schutz bietet. Dann wird man hinter den Stein und mal Licht führen schauen. Dann schön geschütztes Monster anschauen. Und dann vielleicht mal genauer anschauen. Und dann wird man vielleicht schauen, was hat es für Augen. Und dann wird man plötzlich sehen, hey, mein Monster hat blaue Augen. Was hat es an? Und dann könnte es sein, dass man zum Beispiel fragen könnte, wer bist du? Wie heisst du?
Wenn man schöne Distanz hat.
Ja,
oder?
Schöne Distanz. Oder was möchtest du von mir? Also, dass man so mit der Angst in Kontakt kommt. Im Letzten die Angst nicht wegmacht, weil die Angst hat uns geholfen, zum all das schwierigen Überleben. Sonst wären wir wahrscheinlich längstens verkarrt worden auf der Straße.
Ja.
Also, Grundangst braucht es, aber da ist offensichtlich zu viel.
Mhm.
Oder ich hatte eine Patientin, die hat immer wieder geträumt, dass Einbrecher ins Haus kommen und einfach sie ganz massiv bedroht. Und ich habe mit ihr auch so geschafft, also dass man mit diesen Einbrechern in Kontakt gekommen ist, sie angeschaut hat, gefragt, was wollt ihr? Und irgendwo nach einigen Sitzungen hat die Patientin gesagt, sie hätte jetzt geträumt, die Einbrecher kommen wieder, die sind in der Küche gewesen. Und die Patientin ist dann in die Küche, aber im Traum, und hat gefragt, was wollt ihr? Und dann haben die gesagt, wir haben Hunger. Und dann hat die Patientin den Kühlschrank aufgemacht im Traum und die Einbrecher haben sich bedient, haben ihr wahrscheinlich den Kühlschrank geleert und sind dann gesättigt gewesen und sind gegangen. Und die Patientin hat gesagt, und das war's, der Albtraum ist nie mehr gekommen.
Spannend.
Ja, das ist natürlich ein Glücksfall, wenn es so läuft.
Aber so wie sich eigentlich stellen, ein Stück weit an diesem Albtraum.
Ja, genau.
Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da die Wölfe mich gejagt haben als Kind, dass man sich dann irgendwann mal umdreht und sagt, was wollt ihr eigentlich?
Ja,
also,
genau.
Sich nicht in der Angst, man wird jetzt man kommt ums Leben, wenn man sich jetzt denen stellt, sondern dass man ja auch irgendwie das kann. Aber das ist ja der beste Fall. Also wenn man ja dann die Angst hat ums Leben, dann wird man sich wahrscheinlich dann nicht stellen im Traum.
Genau. Also jetzt kommt einem natürlich das Märchen in den Sinn vom Rotkäppli und der Wolf, wo ich es nicht mehr ganz so präsent, aber ich erinnere mich ja noch, dass auch mit dem Wolf dann in Kontakt gekommen sind. Und irgendwo, ich weiß nicht, haben sie ihm zu essen gegeben oder haben ihm den Bauch aufgemacht und mit Stein gefüllt, wo der nachher total einfach geschlafen hat, aber sind mit ihm in Kontakt gekommen.
Ja.
Und nachher ist er, glaube ich, irgendwo in einem Brunnen.
Genau.
Aber ich glaube, das ist schon irgendwo, wobei es ist auch einfach in unserer Biologie, dass das, was uns bedroht, von dem wollen wir weg.
Mhm.
Aber letztlich können wir es nur lösen, wenn wir es anschauen.
In
Begleitung und vielleicht auch mit guten Strategien.
Mhm.
Aber zum letztlich lösen ist das halt so und so.
Mhm. Also wenn man jetzt einen wiederkehrenden Albtraum hat, der einen wirklich beschäftigt oder einem vielleicht auch den Schlaf raubt, wenn man immer wieder verwacht oder so, dann ist sicher ein guter Rat, dass man Hilfe sucht, dass man da wirklich mal professionell hinschaut.
Das wäre so. Mhm. Ja, absolut.
Wenn man jetzt so sonst, also selber jetzt irgendwie möchte vielleicht noch ein bisschen etwas vorsorgen oder etwas machen in die Richtung, gibt es da auch noch Strategien, jetzt gegen Albträume vorzugehen?
Ja, natürlich schon. Also da geht es eigentlich darum, auch um eine psychische Stabilität, Balance. Wie kann ich selber in einer guten Stabilität, also mit beiden Beinen auf dem Boden leben? Da gibt es natürlich ganz vieles, wie kann ich ein gesundes Leben führen? Und das ist natürlich jetzt auch, wenn man von Träumen mit einer guten Schlafhygiene. Also, dass ich halt auch darauf achte, dass ich meinen Schlaf habe.
Dass man genug schlaft.
Ja, dass ich auch darauf achte, so 3/4 Stunde, bevor ich gehe schlafen, mit was beschäftige ich mich noch? Also, vielleicht hilft mir der total schwierige Krimi, dass ich tief schlafen kann, dann nicht. Aber vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Oder vielleicht brauche ich da irgendeine Form von Lektüren oder irgendetwas, wo ich merke, das hilft mir, um in eine Ruhe zu kommen, dass ich einfach kann gut ins Bett und gut schlafen kann. Und dass ich natürlich auch schaue, dass ich meine Schlafzeit habe, weil Schlaf, das ist das, was meine Batterie lädt.
Mhm.
Oder ich meine, wenn man es vom Glauben her anschaut, oder also in der hebräischen Spiritualität finde ich das so schön, dass Menschen, die dort gehen schlafen, die sagen, meine Seele, die ist jetzt den ganzen Tag sehr strapaziert gsi, es könnte einen Albtraum machen, aber wenn ich ins Bett gehe, dann weiss ich, die Hälfte von meiner Seele bleibt da, die schläft, die andere Hälfte, die geht in die andere Welt, in die geistige Welt, die wird dort geladen und am nächsten Tag kommt der Seelenteil wieder oben runter, vereint sich mit dem Seelenteil, der unten geblieben ist und da ist die Seele wieder ganz schön geladen und mit dieser starken geladenen Seele kann ich wieder in den Alltag und kann dann meine Reparaturaufträge machen in ihrer Spiritualität, Tikkun Olam, also reparieren oder einfach unterstützen, was zu unterstützen ist. Ist ja so ganz einfach. Ah, und wenn sie morgen aufstehen, dann sitzt sie auf die Bettkante und haben ihr ein Gebet, also Mode, Anile, Fanecha, Melechai, Vechayam und so weiter heisst. Ich danke dir, grosser König, dass du in der Nacht meine Seele bewahrt hast und einfach in Dankbarkeit, dass ich in diesen Tag hineingehen kann. Also auch eine sehr spirituelle Haltung, die einem echt hilft, um in dieser Stabilität zu sein.
Also, dass man es wie dankbar nimmt, was man immer bekommen hat.
Ja, genau.
Und man wie merkt, okay, es hat wie vielleicht einen Input gegeben, um im Tag das nachher dem nachzugehen.
Ja.
Und also, das nicht nur jetzt beängstigend nehmen, was man jetzt geträumt hat oder so, sondern sich irgendwie sagen, so, ja, okay, und jetzt schaue ich mal, was mit dem ist. Weil wirklich bedroht hat es mich ja nicht. Ich bin ja immer noch da, auf der Bettkante und in einem neuen Tag.
Und jetzt kommen wir natürlich das noch in den Sinn, so aus der ignatianischen Spiritualität. Oder
das, ist
wo, das ist eine Form von christlicher Formmeditation, Übungsweg, wo es zeremoniell, bevor man ins Bett geht, dass man einen Tagesrückblick macht, die französischen Jesuiten sagen dem «Merci, pardon, s'il vous plaît», also «Ich danke für das, was am Tag gut gelaufen ist». Und dann das «Pardon», das, was nicht so gut gelaufen ist, vielleicht muss ich mich bei jemandem noch entschuldigen oder irgendwo sonst sagen, hast du nicht gut gemacht oder es war schwierig gewesen, oder da hast du dein Schlitzohr ein bisschen zu stark gelebt und so weiter. Und «s'il vous plaît» wäre dann für was bitte ich, nämlich, dass ich gute Träume habe, dass ich heilende Träume habe, dass ich einen tiefen Nachtschlaf habe. Und das machen Menschen, die Spiritualität leben, jeden Abend. Aber es ist eigentlich eine Form von Tagesrückblick, wo man einfach loslässt oder ich tue meinem Tagebuch noch etwas anvertrauen. Das macht natürlich sehr viel aus der Art, wie ich in die Nacht hineingehe.
Mm. Also was ich jetzt festgehört habe, ist wirklich, also wenn man als Zuhörerin von Träumen, die einem erzählt werden, jetzt anhört, dann darf man vielleicht schon auch mal fragen, so, was ist denn vielleicht jetzt gerade so offensichtlich jetzt zu dem Traum, den man jetzt gerade erlebt hat?
Ja.
Oder was könnte es vielleicht auch sonst bedeuten?
Ja, also so, das ist gut. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich frage dann manchmal auch, wenn dein Traum so etwas wie einen Titel hat, was würdest du für einen Titel geben? Oder was ist dein stärkstes Gefühl gewesen? Oder manchmal frage ich auch, ja, was denkst du, könnte das bedeuten? Manchmal gibt es einen Hinweis, ist so offensichtlich, aber meistens nicht. Aber wenn ich sonst noch natürlich etwas noch vom Umfeld von dieser Person erfahre, dann ist sehr oft, wie eins zu eins, ist der Traum gerade ein Spiegel, dem, wo die Person erlebt hat. Aber da ist mehr einfach etwas Allgemeines, dass ich nicht mit dem Ich-Ohr losen und in meinem eigenen Film bin, sondern mit dem Du-Ohr. Heisst, ich bin ganz in dem, wo mir die andere Person erzählt. Da haben wir so einen Zuhörer, Zuhörerin, das ist doch der Ideal, da kommt man so wie in eine Aussensicht über. Und man kann auch zusammen wachsen, man wird besser, oder, wenn man da gegenseitig Träume austauscht. Mhm. Und abgesehen von uns, es ist schon spannend.
Dann lernt man sich richtig gut kennen.
Absolut,
oder? Also
ja.
Fragen, die man dort stellen kann, wenn man jetzt mehr im Du ist, was wäre das für eine?
Vielleicht auch, was wünschst du dir oder was macht dir Sorgen? Irgendwo der Traum zeigt das ja eigentlich. Und was hast du für ein Gefühl? Wie wäre das lösbar? Oder in einer Partnerschaft, wie kann ich dich unterstützen? Mehr unterstützen? Das ist auch für Beziehung, könnte es ganz vieles bewirken.
Sehr toll. Danke vielmals, Ernst Meier, für die vielen Gedanken und vielleicht auch Unterstützung im Thema Träume. Für alle, die da den Podcast, die Folge von Psychohygiene gehört haben. Merci vielmals.
Bitte, gern gesehen.
Ich finde das wirklich eine super Idee mit dem Erzählen von den Träumen. Also erstens lernt man sich wirklich besser kennen. Und spannend finde ich auch, dass wenn man darüber redet, dann fällt einem vielleicht auch schon ein, warum dass man jetzt genau das Thema die ganze Nacht gewälzt hat. Aufschreiben finde ich auch ganz spannend, habe ich auch schon gemacht. Und es ist aber noch ganz interessant, wenn man es dann später nochmal liest, was man dann in dieser Nacht dort wirklich geträumt hat und an was man sich noch erinnern kann. Also meine Erfahrung ist, am besten gerade sofort aufschreiben, dann hat man noch die meisten Details. Später verkehrt der Traum. Also ich freue mich auf alle Fälle auf diese Nacht und was jetzt da für ein Traum kommt. Und vielleicht probiere ich das jetzt einfach mal aus, dass ich da eine konkrete Frage in die Nacht mitnehme.
Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen aus dieser Folge. Wenn du Fragen hast, dann kannst du uns sehr gerne über Kontakte in den Shownotes stellen, zum Beispiel über unseren Instagram-Kanal von der Psychohygiene. Und in den Shownotes hat es auch noch einen Link, wie du den Podcast finanziell kannst unterstützen kannst. Wir gehören zum Medienhaus ERF Medien und wir leben von Spenden. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Hab's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.